Und damit schalten wir rein in die Werbung, David.
Ja.
Finanzen, Finanzen, Finanzen. Es ist oft nicht einfach, den Überblick zu behalten, aber mit Finanzguru ist das richtig einfach. Mit der App, die, und da könnt ihr selbst in dem App Store eurer Wahl schauen, zu zigtausendenfach extrem gut bewertet ist, da verbindet ihr einfach eure Konten, egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse, und könnt alle Einnahmen und Ausgaben kategorisieren automatisch und habt alles übersichtlich in einer App aufbereitet. Da sieht man dann quasi, gebe ich irgendwo zu viel aus, gebe ich irgendwo zu wenig aus. Man kann sogar Verträge rechtssicher über die App mit einem Fingertipp beenden, und mit Finanzguru Plus, das normalerweise 2,99 Euro im Monat kostet, aber wir haben natürlich einen richtig schönen Rabattcode für euch, habt ihr noch weitergehende und tiefergehende Analysen oder auch Budgetvorschläge. Und wenn ihr sagt, oh, Ende des Monats ist gar nicht mehr so viel Geld übrig, wie ich gerne hätte, oder gebe ich vielleicht fürs Essen gehen mehr aus und sollte zu Hause kochen, ist Finanzguru der perfekte Begleiter, um euch eure Finanzen besser aufzulisten und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo ihr besser sparen könnt und euer eigenes kleines Vermögen aufbauen. Wenn ihr Finanzguru Plus sogar ganze 3 Monate kostenlos testen wollt, dann benutzt einfach unseren Code SCHWAFEL25. Schwafel als Wort und 25 als Zahl hinten dran. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Und inzwischen gibt es auch eine neue Überweisungsfunktion in der App, mit der man Geld jetzt noch einfacher und sicherer senden kann. Denn es gibt einen zusätzlichen Fake-Shop-Radar als Schutz, sodass man nicht aus Versehen an betrügerische IBANs überweist. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, das klingt interessant, das möchte ich ausprobieren, macht es. Die App ist in ihrer Grundversion natürlich kostenfrei. Und damit vielen Dank an Finanzguru. Und wir schalten raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. David!
Robert!
David!
Robert!
David!
Robert!
Du lachst jedes Mal. Bist du jedes Mal überrascht über die andere Art und Weise umzugehen? Also ist das ein ernsthaftes Lachen?
Ist das ein ernsthaftes Lachen? Ich freue mich darüber.
Ja? Ja, warum? Die Kreativität, die dahinter steckt?
Das ist die Kreativität darüber.
Dass du nicht weißt, was kommt?
Ja,
das ist so ein bisschen. Ist das die Energie, mit der nicht umgehen willst?
Nee, das ist so, wie wenn du.
Ist das ein unsicheres Lachen?
Wenn du ins Bad gehst nachts und das Licht nicht anhast und dann ein bisschen Angst hast und dann. Kennst du dieses Lachen, was man so hat, wenn sich herausstellt, ach, es ist doch alles gut, wenn so die Spannung von einem abfällt? Und das ist das Lachen, was ich dann
hast
habe.
Hast du kurz Angst, dass was Schlimmes passiert, wenn ich David sage?
Nee, ich habe Angst vor dem Podcast.
So, wirklich? Ist,
ja,
hast du wirklich Angst?
Ja, es ist wirklich so, jedes Mal, wenn ich komme, denk ich so, oh, jetzt Robert. 1,5 Stunden.
Glaube ich nicht.
Nee, ist wirklich nicht so.
Komm. Glaube ich nicht.
Warum sollte das auch so sein? Ich gucke in deine leuchtenden Augen und alles in mir fängt an wie so ein Feuerwerk.
So, aber so. Nicht bei dem Wetter.
Natürlich
weil
nicht.
Waldbrandstufe. Kein Feuerwerk.
Genau.
Magst du eigentlich Feuerwerk oder bist du dagegen?
Ich bin dafür. Es ist natürlich wahnsinnig viel Geldverschwendung und ich finde das gut, dass jetzt Silvester Böllerverbot oder so eingeführt werden könnte.
Also Böller ist noch was anderes für dich als Feuerwerk.
Naja, nee, eigentlich können sie auch Feuerwerk einstampfen. Natürlich ist Feuerwerk, sieht das schön aus, aber die Zeiten, in denen ich mich darüber freue, wirklich ernsthaft, sind vorbei. Ne, für Kinder ist das natürlich noch eine krasse Sache, aber meine Güte, die sollen sich mal ein anderes Hobby suchen.
Das ist so asozial.
Ja. Wir haben kein Trivia für euch für diese Folge, weil wir gesagt haben, wir machen mal einfach pur nur eure Fragen.
Wir widmen
Fragen.
Uns nur euren euch. Fragen. Das alles, ihr seid das Wichtigste.
Das Wichtigste.
So, a.k.a. Vorproduktion.
Ja, ich bin jetzt gerade, wo ihr das hört, liege ich neben Hand of Blood, wahrscheinlich so braun gebrannt, dass man mich danach nicht mehr erkennen wird, weil in Kreta sollen es irre 4 Grad sein. Es sei denn, wir sind nicht angekommen.
Irre was?
Irre 4 Grad.
4 Grad?
4 Grad.
Klingt nach 4 Grad.
Nee, 4 Grad, nee. Es sei denn, man kommt nicht weg, weil an den Flughäfen ja absolutes Chaos ist. Ich habe gehört, man muss halt ewig zum Beispiel stehen. Gestern meinten die Jungs, mit denen ich da gequatscht hatte, dass man in, wo war das, Hamburg oder so? 5 Stunden. Hamburg hat 5 Stunden Wartezeit beim Check-in.
Also ich beneide dich überhaupt nicht. Aber schick mal auf jeden Fall genervte Updates vom BER, nehme ich an.
Das mache ich, ja, vom BER. Gibt ja hier nichts mehr anderes mehr.
Ihr habt wieder fleißig viele Fragen gestellt, die wir heute gerne beantworten wollen. Da wir letzte Woche über Premieren geredet haben, würde ich mit einer anfangen wollen, die von Mathilda kommt. Mathilda hat nämlich gefragt, wie viele Einladungen für Premieren und Co. bekommt ihr so pro Woche und wie viele davon lehnt ihr ab? Würde mich voll interessieren. Ich habe nämlich überhaupt keinen Plan, wie viel da so normal ist.
Premieren sind gar nicht so häufig. Also ne, man muss das auseinanderhalten mit den Pressevorführungen. Das, ich glaube, das ist so ein bisschen in der Frage versteckt, weil es, ich glaube, manche können das ja nicht so richtig auseinanderhalten. Also es gibt die Pressevorführungen, wo die Presse eingeladen wird, manchmal ein paar Wochen, manchmal ein paar Tage im Voraus.
Zu manchen Filmen gibt es aber auch bis zu 3 Pressevorführungen.
Mhm, genau, das dadurch bekommen, also ich hatte jetzt das Gefühl bei, wo war das zuletzt, bei Bibi und Tina. Bibi und Tina, der neue Film, habe ich das Gefühl, 49 Einladungen bekommen zu haben.
King Richard dann, war auch so ein Film, bei ja. dem du 12-mal eingeladen wurdest.
Und dann hast du, aber dann kriegst du nochmal einen Reminder, dass nicht vergessen, morgen ist dann die Pressevorführung.
Wo du immer merkst, das kommt wohl keiner.
Ja, irgendwie sowas. sowas kommt sehr regelmäßig. Premieren ist jetzt so langsam wieder. Ne? Also dass jetzt wie gestern The Gray Man und Bullet Train wirklich an 2 aufeinanderfolgenden Tagen sind, das hast du sehr selten.
Ich meine, vor 8 und 9 Tagen. Nicht schon gut.
Ja, ja,
wir sind eine Woche in der Zukunft.
Ja, die Leute wissen, dass wir
doppelt. Gib den Leuten nicht das Gefühl, hier Konserve zu kriegen.
Okay, alles klar. Wir sind gerade live dabei, diesen Podcast ja. für euch in diesem Moment ja. in Spotify reinzusprechen.
So, oder wo auch immer ihr den hört.
Diese Premiere.
Ohne Choro-Werbung heute.
Aber ich hab's bei.
Und damit herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel.
Ach so, ja, wir haben den Namen gar nicht gesagt, ja.
Gut.
Aber ich gehe gar nicht auf Premieren in der Regel so und du schon mal mehr, ne?
Ab und zu gehe ich so, weil wenn jetzt jemand Lust hat oder nicht oder vielleicht moderiere ich mal eine, dann ist natürlich auch, dann muss ich hin.
Genau, dann muss ich ja leider auch hin.
Dann musst du nicht. Bist du gekommen? Achso, nee, du bist zur Social Movie Night, zur Massive Talent nicht gekommen.
Nee, da bin ich nicht gekommen. Da hatte ich einen wichtigen
Termin. Da hatte David eine Einladung zu diesem Event und hat gesagt, also was würde ich sagen, wenn Premieren sind, dass so Hollywood-Stars zum Beispiel oder bekannte Filmsternchen in der Stadt sind, das hat immer so, es gibt so saisonal, ist das sehr unterschiedlich, ehrlicherweise. Mhm. Und das kann manchmal 1 oder 2 Mal die Woche sein und dann ist wieder 6 Wochen nichts und dann sind wieder gleich 2 oder 3 Premieren. Ich würde vielleicht sagen, das kommt vielleicht 20 Mal im Jahr gefühlt vor in Berlin oder 25 Mal. Und Pressevorführungen, da haben wir Wochen, wo wir 10 bis 14 haben und andere, wo wir 3 haben. Das sind aber auch alle Filme, die wir gar nicht gucken würden, also bis die hinterletzten Starts mit jetzt dabei. Ja, deswegen variiert das ehrlicherweise enorm. Aber über das Jahr geteilt, würde ich schon sagen, könnten wir theoretisch jeden Tag in mindestens einen Kinofilm gehen, wenn man das hochrechnen würde. Tun wir aber nicht.
Wir hatten die Frage bekommen, die ist mehrfach aufgetaucht, ob wir A, mal eine dedizierte Kritik zum Arthouse-Geheimtipp A-Hole von Marvin machen wollen. Es gab aber natürlich auch eine ganze Menge Fragen von Leuten, wie wir das einschätzen, ob wir darauf reingefallen wären und was wir generell dazu sagen, was da passiert ist. Ich glaube, soll ich mal abholen, was das ist?
Wenn du möchtest.
Ja. Also ich weiß nicht, ob ihr Marvin kennt, der macht zusammen, ich glaube mit Aaron Troschke zusammen, hat er...
Der ist auch CEO von Hydrohype.
Von Hydrohype, ja genau. Das war so sein großer... Also der macht das seit ein paar Jahren jetzt so, dass er... Der macht so... wirklich aufwendige Videos und zum Teil schmuggelt er sich irgendwie bei Fußballtrainings rein, hat einen Double von irgendjemandem angesetzt, um dann Leute zu verarschen.
Von der Laura Müller. Der Wendler, genau, Wendler-Freundin.
Genau, aber vorher, ich glaube, Dieter Bohlen oder Tanzverbot, irgendwie war da mal was und dann sein großer Hype war Hydrohype, wo er so eine Creme an Influencer geschickt hat und mal gucken wollte, wer würde dafür werben, obwohl da drin nur Schrott ist oder die Leute das zum Teil gar nicht wissen.
Also es geht im Grunde um Aufdecken, jetzt nicht irgendwelche großen Fälle aufdecken, sondern so das Entlarven der Oberflächlichkeit der Influencer-Welt. So, das sind so die großen...
Genau, und sein neues Video ist, oder sein neuer Coup ist aufgeteilt worden auf 4 Videos, was ich, by the way, viel zu viel finde. Also du merkst gerade so im 2. und 3. Video, die hatten gar nicht...
Vor allem das dritte.
Ja, die hatten kein Material mehr, wer ist mehr Werbung in den Videos als alles andere zum Teil. Aber sie haben einen Film diesmal gemacht, also tatsächlich gedreht, ein Film, der hieß A-Hole wie Arschloch, haben das Poster auch so gestaltet, dass tatsächlich so Reste eines Po-Lochs drauf zu sehen sind und der Film ist wohl...
Strukturen.
So.
Also die ist nicht unbedingt sofort erkennbar, glaube ich.
Die Rosette ist da drauf, so ein bisschen mit eingearbeitet, mit viel Photoshop und dann haben sie zu der Premiere dieses mistigen Films, der echt, ne, sie haben sich auch wirklich bemüht, so sagt er das im Video, einen richtig schlechten Film zu machen. Und dann haben sie zu einer Premiere eingeladen und wollten mal gucken, wer kommt da tatsächlich hin, wer sagt ja, wer lässt sich mit Geld kaufen und wer lässt sich vor allen Dingen dazu herab, diesen Film auch noch zu empfehlen. Und dazu vielleicht eine nette Anekdote. Wann war das, Robert, wo wir da rausgekommen sind? Bei Top Gun? Ich glaube, bei
Top Gun. Wir kamen aus einer eben besagten regulären Pressevorführung heraus.
Genau. 10 Uhr morgens sind die meistens. Das heißt, wir sind so gegen 12 da rausgekommen und dann sahen wir dann auf der anderen Seite des Kinos, war im Zoopalast hier, sahen wir dann die Leinwand von A-Hole. Und ich meinte noch zu dir, was ist das denn? Also A, finden Premieren nicht mittags statt. Das hätte bei den Influencern schon mal erstens durchklingeln müssen. B, war das irre klein da. Also es gab so, du hast gemerkt, da sind so Fotografen.
Da waren so 4 Meter abgesperrt. Das ist für eine Premierenaufbau so ungewöhnlich. Und auch der Zoopalast würde normalerweise nicht für eine solche kleine Randsache machen, soweit ich es
Ich dachte, das wäre ein studentischer Event oder irgendwie sowas. Aber
genau,
war
das, wo
halt
man so mal helfen will. So.
Genau, wo man sich vielleicht, wo mit dem letzten Geld hat man sich eine große Leinwand ausgedruckt. Aaron meinte gestern, das war tatsächlich nicht mehr so als so ein paar hundert Euro, die das Ding gekostet hat. Aber
die sind sonst auch teuer, man darf das nicht vergessen. Diese Premierenwände, die kosten tausende Euro. Also genau. Das ist nichts, was man jetzt mal ebenso für 50 Euro drucken lässt.
Und jedenfalls in diesen Videos stellt sich dann heraus, es gab tatsächlich Leute, die dann dazu gesagt haben. Sie haben auch im Grunde nur Trash-Influencer angefragt, also irgendwie Xenia von Bla. Und die anderen Namen konnte ich mir nicht mal merken.
Ich kenne sie alle nicht, ehrlicherweise.
So, und
ich finde das auch gut. Dass ich die alle nicht kenne.
So, und es war eine dabei, das war eigentlich so der erste Coup im ersten Video, die beim letzten Mal bei Hydrohype schon dabei war und jetzt wieder irgendwie mitgemacht hat. Aber später kamen dann halt wirklich noch Leute zu der Premiere, haben den Film gesehen und haben dann gesagt, dieser Film ist super, schaut euch denn an. Die haben den Begriff Arthouse nicht mal gekannt, was ich sehr drollig fand. Es ging viel in diesen Videos darum, was ist denn jetzt Arthouse? Und ja, die große Message ist jetzt wieder, Influencer werben für jeden Scheiß. Und irgendwie muss ich mal so sagen, also um jetzt mal an dem Video von Marvin vielleicht auch ein bisschen Kritik zu üben, dass man das auf 4 Videos aufteilt, weiß ich nicht. Aber du merkst so regelrecht, irgendwo mittendrin muss denen ihr eigentlicher Plan so geplatzt sein. Weil gerade bei der ersten Folge hat man das Gefühl, sie wollten noch viel mehr Leute anfragen, aber viel zu viele haben das wahrscheinlich euch auch durchschaut. Und ich hatte dann gerade in der letzten Folge das Gefühl, da ging es dann mehr darum, über die Lästereien, die dann vor Ort passierten, haben sie dann so eine Kamera mitlaufen lassen. Da ging es gar nicht mehr ums Aufdecken.
Dass sich die Vision gedreht hat eigentlich, ne?
Genau, und ich hatte gestern Aaron gefragt, ich meinte so, warum habt ihr eigentlich keine Film-YouTuber angeschrieben? Weil im Grunde, wenn es,
Ich habe übrigens auch gedacht, weil es gibt ja einen Moderator, ne, auf dem Event. Dann dachte ich, warum haben sie denn beispielsweise mich oder dich oder wen auch immer nicht gefragt, könntet ihr das für uns moderieren? Weil es macht ja ein bisschen glaubwürdiger, wenn jemand mit einer klaren Filmaffinität da vorne die Leute begrüßt. Da hätte ich gedacht, okay, das wäre doch vielleicht eine sinnvolle, vielleicht haben sie auch gedacht, ich würde sofort sagen,
ich glaube, das so. Ja, bei dir wahrscheinlich würden sie sich schon allein deshalb nicht fragen, weil Aaron ja dahinter ist, so, aber...
Das sind aber zwei, also erstens sind das zwei verschiedene Dinge, zweitens ist man auch ein bisschen älter, drittens, man kann über Dinge wahrscheinlich auch mal reden oder ausräumen, man muss es nicht, aber ich glaube, all sowas könnte man tun, aber grundsätzlich für mich steht ja auch erstmal unab, weil das sind alles Nebenschauplätze. Mhm. Ich finde ja immer ein Produkt spannend und zusammen was auf die Beine zu stellen, was vielleicht cool ist. Und in dem Moment dachte ich, ey, die Idee, das wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, da jemand Seriösen noch vor, nicht, dass die Person, die es gemacht hat, seriös ist, aber ist jetzt keiner aus der Filmwelt, glaube ich, so krass gewesen.
Aber du siehst ja, es hat es nicht gebraucht. Ja. Also es hat irgendwie, also ich weiß, dass der Jan, der da vorne stand, der arbeitet bei Aaron in der Firma. Das hat gereicht, ne, für die Influencer. Ich fand es halt nur, weil Aaron meinte zu mir, sie haben sich natürlich auf die Trash-YouTuber auch deswegen oder Trash-Influencer bezogen, weil das sind die mit der großen Relevanz, die mit der großen Reichweite. Und da ist es natürlich schon nochmal mehr Punch, wenn du sagst, so okay, jemand mit so und so viel 100.000 Followern sagt einfach, ey, Leute, geht in diesen Film, ohne sich vorher informiert zu haben. Also die haben das ja auch schon vor dem eigentlichen Kino-Event gesagt. Und er meinte dann so, das würde bei Film-YouTubern, ne, dafür sind wir dann halt zu irrelevant. Und ich dachte so, ich meinte zu ihm dann so, ich find's trotzdem schade, weil wenn es um so ein Event geht, beziehungsweise so ein Video geht, wo man halt so aufdeckt, dann wäre es doch gerade interessant gewesen, auch mal zu gucken, was machen jetzt zum Beispiel die Leute, die sich als seriöser verkaufen. Und dann fragte er mich, naja, aber mal ganz ehrlich, wer von euch Film-YouTubern wäre darauf reingefallen? Und dann habe ich kurz überlegt und dachte so, Ja, eigentlich niemand, weil also ich glaube, keiner, den wir kennen, der seriös arbeitet. Ja, vor allem
dieser Calvin Kleinen, der hat 144.000 Follower auf Instagram. Ja,
aber der ist so ein Trash-TV, glaube ich.
Ich meine aber nur, aber du hast auf Instagram 83.000, bist jetzt nicht wahr, also bist jetzt nicht um Welten kleiner.
Ja, so, weißt du? Ach so, mit diesem Relevanzding, das, ich glaube, ja, da geht es, glaube ich, schon auch viel darum, wir sind natürlich, ich glaube, in unserer Nische oder in unserer Bubble, nämlich Film, das Business, da sind wir schon relevant. Ich glaube, wenn wir jetzt aber die Mutti fragen würden, die mittags bei RTL 2 einschaltet und dann sagen, hey, was hältst du von Robert Hofmann oder David Hein, dann zuckt die
dann
mit den Schultern.
Dann sagt die, geil. Das gerade Mittag, habe ich schon gesehen alles.
Ich habe gerade meine Großpackung von Koro ausgepackt und ja. Nee, und deswegen, dann habe ich überlegt so und ich dachte, wann wäre mir aufgefallen, dass das absoluter Bullshit ist? Und Marvin hat in der ersten Folge die Mail gezeigt, die er rausgeschickt hat, in der so viele Schreibfehler schon drin waren und auch das Wording, wo ich dachte, never wäre uns das, also du oder ich wären nicht mal in die Nähe von so einer Premiere gekommen. Ich wäre da gar nicht hingegangen, weil ich habe ich das noch nie gemacht. Das kann man vielleicht mal dazu sagen. Wenn Robert und ich über Filme, wenn wir Filme zum Beispiel für eine Social Movie Night machst oder wenn ich mich zum Beispiel mit, wie ich das bei The Northman oder so gemacht habe, dann werden uns diese Filme zum Teil Monate vorher gezeigt. Also bei The Black Phone zum Beispiel habe ich ja immer wieder durchsickern lassen. Den habe ich letztes Jahr im November oder Dezember geguckt. 6 Monate vorher.
Massive Talent hatten wir Social Movie Night im Juni gesehen, haben wir den
im Januar oder Februar, ja. Und das ist manchmal wirklich irre weit vorher, weil wir halt sagen...
Also wir
unterschreiben
dann NDAs, ne? Wir dürfen dann nicht weiter darüber reden.
Also nicht mal, dass wir ihn gesehen haben so früh. Ja. Aber das machen wir deswegen, weil wir immer ganz klar sagen, wenn wir so einen Film bewerben, dann machen wir das nur, wenn wir den vorher gesehen haben. Es gibt so spezielle Ausnahmen. Letztes Jahr, es ist ja schon 2 Jahre her, wo wir den Podcast angefangen haben, da hatten wir doch so
Universal-Filme
für Universal so, genau, in die Zukunft geblickt und ich glaube unter anderem über The Northman gesprochen und über Nope. Und da sagen wir dann auch zu, weil wir beide dann sagen...
Nope kommt jetzt erst raus.
Ja. Und da haben wir dann aber beide dann auch gesagt, so, ey klar, bei den Filmen weißt du ganz genau. Also ich glaube, wir hatten auch noch The Purge und muss man sagen, ich bin kein großer The Purge-Fan, aber da ist es halt sehr easy zu sagen, für alle Leute, die The Purge mögen.
Aber machen wir es mal ganz praktisch, da kommt so eine Mail an. Ja. So, dann habe ich bei dieser Mail, erstens krieg alle filmrelevanten Mails kriege ich von Leuten, die ich kenne, von Agenturen, die ich kenne oder vom Studio direkt, die ich kenne und die wir über Jahre uns kennen, auf, weiß nicht, verschiedenste Veranstaltungen zusammen haben. Wenn das schon mal in einem Header, Disclaimer, irgendwelche Nummern, Adressen, irgendwas nicht stimmt, das Design des Logos, also ohne, du müsstest ja ein Copyright-Infringement machen, ohne, damit die Mail erstmal so ankäme, dass man merkt, okay, die ist jetzt, dass ich überhaupt denken würde, die scheint irgendwie seriös zu sein, aber auch dann würde ich wahrscheinlich erstmal hinterher telefonieren. Bei Fragen, die jetzt nicht das Alltag betreffen, unser Alltagsgeschäft, haben wir jeweils auch noch Leute, die uns betreuen, die auch nochmal die ganze Hintergrundrecherche machen
würden. Ich glaube, mein erster Schritt nach der Mail wäre gewesen, also wenn die über die Mail hinweggekommen dann hätte ich erstmal geguckt, A-Hole, nie gehört. Hätte nach einem Trailer gesucht, hätte ich nicht gefunden. Hätte nach einem Eintrag irgendwo bei IMDb gefunden, hätte ich nicht gefunden. Schon da wäre die Nummer
durch gewesen. Dann guckst du dir Regisseur an und oder Produktionsfirma, findest du alles nicht.
Genau. Und dann steht in der Mail ja noch, bitte poste vorher und in der und spätestens bei vorher posten, wie gut mir der Film gefällt, bin ich raus. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie angenommen, würde ich nie tun. Und das
stand da wirklich vorher, wie gut einem der Film gefällt oder nur vorher, haben, dass man dort
Die haben das Briefing gepostet tatsächlich. Marvin hatte 2 Briefings oder ein Briefing geschickt, in dem stand, vor dem Kinostart sollen Sie bitte schon darauf hinweisen, wie sehr man sich auf den Film freut, dass er großartig sein, mega Event wird. Und hinterher sollten Sie ja auch noch mal Ihre Begeisterung. Aber was ich halt fatal finde, ist, es gab jetzt im Video tatsächlich, so es hieß es, Melody Hase oder so hieß die, die ist im letzten Teil ja so ausgestiegen, hat gesagt, sie hat den Film gesehen und will den nicht weiter bewerben. Und da sagten dann alle, oh ja, Melody Hase, die ist wenigstens cool. Nee, ist sie nicht, weil sie auch vorher schon auch ja gesagt hat, boah, voll der geile Event. Mann, du hast gar keine Ahnung, was das für ein Film ist. Gar keine Ahnung, was da für ein Event passiert. Und trotzdem sagst du, ne, du hast ja die Werbeleistung schon getan in dem Moment. Und du tust es, weil du Geld dafür willst. Und das finde ich sehr schwierig. Das ist mal wieder ein Bärendienst für all die Leute, die sagen, dass Influencer einen, ne, dass die alle schäbig sind. Und muss man ganz klar sagen, also man möchte mit diesem Wort ehrlich gesagt gar nicht belegt werden.
Ist wirklich so, weil auch alles, was ich mir an Partnerschaften, ich habe ja auch eine Reihe von Partnern, wir beide haben ja auch immer wieder Placements oder haben sie auch auf dem im, ja. Hier im Podcast. Ne? Und wir überlegen da ja auch, was machen wir nicht, wie sehr beschäftigen wir uns mit Themen, je größer und langwieriger aber es ist, umso länger setzt man sich damit auseinander. Und ich bin auch zum Beispiel persönlich bei jedem Zeitpunkt, wenn ich merke, irgendwas stimmt nicht, sofort offen und sage, ich würde das gerne alle rückabwickeln und dann kriegst du alles, was auch immer ist. Also ich würde jederzeit zurückgehen und dann sagen, lass es uns bitte an der Stelle beenden.
Ja, ja, ich hatte neulich so, ich habe konkret zwei Placements abgelehnt. Es war einmal so eine Nummer, Athletic Greens heißt das. Darf man nicht.
Habe ich auch bekommen, aber habe ich gleich recherchiert, die sind nicht vegan komplett, da bin ich schon mal raus gewesen.
Genau, aber was sie auch machen, es ist so ein bisschen, es wird den Leuten vermittelt, dass du nur durch, wenn du deine drei Rüben pro Tag isst, dann wirst du niemals Krebs bekommen. Und das geht dann schon sehr in diese Schwobler-Ecke. Das mag ich nicht. Und dann gab es so ein Ding, da kannst du dein Blut einschicken, irgendwie mit Heritage oder so.
Sowas wie Ancestry oder was?
Um ja. Zu gucken. Genau.
Und Gesundheit oder Verwandtschaft?
Verwandtschaft. Mhm. Und ich möchte ehrlich gesagt Leuten nicht empfehlen, ihr Blut einmal quer durch die Botanik zu schicken. Keiner weiß, was damit passiert. Morgen triffst du deinen geklonten Halbbruder. das finde ich irgendwie nicht so geil. Also und dann gab es irgend so eine App, da ging es um der Tag wird besser. Und da habe ich mir die App mal angeguckt und dachte, das ist ja so ein Müll, der da quasi, ne, du musst am Tag dreimal so und so viel durchatmen und dann der Schlafrhythmus. Und ich hasse das, wenn, also die hatten dann auch so geschrieben, es ist so psychologischer Ansatz. Und da meinte ich so, also wenn dir eine App erklärt, dass sie deine psychologischen oder beziehungsweise dass dein Mental Health besser wird, weil sie psychologische Tricks dir vermitteln, sprich jeden Tag kommt irgendwie so ein Spruch, denk heute mal krass an dich.
Kannst du doch so einen 365-Tage-Kalender kaufen.
Ja, ey, geh in den nächsten Schreibwarenladen, kauf dir diese ganzen Grußkarten, die kannst du dir dann an die Wand kleben, da kriegst du dann genauso viel Motivation. Oder schaust dir irgendwie von Kollega seine Motivational-Speaker-Phase an und schon bist du richtig Alpha. Weiß ich nicht, also da muss sowas bewerbe ich nicht. Also da bin ich auf jeden Fall
raus. Jetzt haben wir sehr lange auf eine Frage beantwortet.
Ey, du, das kann es auch mal sein. Also ich finde gerade dieses Influencer-Game, ne, ich finde auch, ich möchte, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich möchte auch mich dann verteidigen.
Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, man spürt ja auch selbst, das ist ein unglaublich lukrativer Bereich. Ne?
Ja.
Also während ich noch früher immer ganz viel durch Filmsachen und so weiter, ist fast der Großteil des Geldes, was man verdient, kommt eher durch Firmen, die Aufmerksamkeit gerne nehmen und sich dann versuchen in das Thema Serien oder Filme und wo es einen Bezug gibt, aber das sind gar nicht in erster Linie dann Filmprodukte, Projekte.
Ich fühle mich da auch, ich hab da echt schwierig. Also ich hatte vor einer Weile irgendwie angefangen, das ja jetzt auch mit Werbung mehr und mehr zu tun und ich hatte die Hoffnung, dass es mehr solche Sachen gibt wie The Northman oder Halloween. Aber dass Filmer bei uns Filmleuten werben, passiert halt einfach gar nicht so viel, weil die wissen, wir reden ja sowieso drüber.
Was heißt wissen? Das glauben sie. Es stimmt nicht. Ich finde, es stimmt nicht. Wir lassen ganz schön viel aus an Serien, gerade bei Serien.
Ja, aber die wir auslassen, das sind ja die Dinge, die kein Budget haben.
Ach, Schwachsinn. Du hast gesagt, du hast eine Korb für Yellowstone gehabt, unter anderem. Haben wir jemals über Yellowstone geredet? Weil es ist eine riesen amerikanische Serie. Es gibt einfach so viele gute, große Serien, die wir niemals ansprechen. Und es gibt auch Filme, die wir auslassen oder die so am Rande stattfinden. Also ich finde, ich verstehe den Ansatz, dass Studios das glauben oder dass Filmproduzenten glauben, aber das zeigt mir nur, sie hören den Podcast gar nicht. Sonst wüssten sie es besser.
Ja. kommen wir zur nächsten Frage, oder?
Ja, lass uns.
Ich hatte meine Frage, du bist jetzt dran.
Ich habe jetzt mal was für dich, wo du richtig Lust drauf hast. Euer Lieblingsfilm aus Deutschland, die Wahl dürfte eng ausfallen, schätze ich, fragt Free People's View.
Ich sag ja immer scherzeshalber Otto oder kein Pardon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme aus Deutschland ist Gegen die Wand. Ich habe jetzt keinen, wo ich sagen würde,
dass das... Mit Sibel Kikili von, wie heißt der türkische?
Fatih Akin, ja. Genau, den finde ich super. Ich mochte auch die Nachfolgefilme von Fatih Akin sehr, sehr gern.
So auch der Goldene Handschuh?
Auch. Den fand ich nicht übel.
Was war denn noch?
Systemspringer kam im selben Jahr.
Ist aber nicht von Fatih Akin.
Nee. Aber zum Beispiel...
Dem Nichts ist von ihm.
Aus dem Nichts, genau.
Dann die Verfilmung von dem bekannten Jugendbuch. Wie heißt denn das, wo der Junge, der 14-Jährige... Chick ist von ihm?
Chick, genau, den mochte ich sehr. Chick mochte ich. Und dann gab es noch einen, der hatte mit, glaube ich, mit Essen zu tun. Der Titel weiß ich aber gar nicht mehr. Pizza Connection, habe ich ja gerade in der Kopf.
Kebab Connection. Weiß ich nicht. Nee. Ist nicht Soul Kitchen auch von ihm?
Soul Kitchen, den meine ich. Soul Kitchen. Und den finde ich auch mega gut. Den mag ich. Also Fatih Akin ist ein sehr toller.
Ich finde das krass, ey. 76 Folgen und immer wieder gibt es noch so Filme, die haben wir nie einmal verwendet. Und dann wundert man sich krass, wie viel Film im Hintergrund stattfindet.
Naja, ist, natürlich so. Über
ja, aber ich finde, ich stelle das immer noch wieder verwundert fest, weil ich meine, wenn zwei Leute, wir haben jetzt irgendwie 90 Sprechstunden oder mehr, ja, dass du da immer wieder auf neue Filme kommst. Ihr könnt es ja ahnen bei mir, ich habe mich so in Das schönste Mädchen der Welt damals verliebt als deutschen Film. Aha. Das ist irgendwie mein Lieblingsdeutscher Film, ehrlicherweise.
Okay.
Und nachdem wäre ich dann wahrscheinlich, ich hätte gesagt Toni Erdmann, weil ich den ganz toll fand, aber ich finde Ballon einen richtig tollen Film.
Ballon.
Ballon, hast du den jemals gesehen von Michael Bulli-Herbig?
Nee, habe ich nicht geguckt.
Kann ich dir wirklich mal empfehlen, beziehungsweise wenn 1000 Zeilen rauskommt, vielleicht dann als Combo, weil ist wirklich, wirklich guter Film.
Gut bei Lenin würde ich noch nennen, glaube ich. Mag ich auch sehr.
Der auch Daniel Brühls Regiedebüt war ja wirklich gut. Ja. Wie hieß der jetzt? Nebenan. Der konnte auch was tatsächlich. Da bin ich auch wirklich gespannt.
Und Trabi Goes to Hollywood mit Thomas Gottschalk.
Aber Go Trabi Go, damals habe ich als Kind gerne geguckt.
Ey, ich habe auch ganz viele deutsche Filme damals geguckt. Also auch so die alten Filme, Ein Schloss am Wörthersee und so. Oder Winnetou zum Beispiel. Also ich bin mit deutschem Film und Serien auch natürlich groß geworden, aber dann relativ schnell rausgewachsen.
Ich würde sagen, bestimmt Leute, wie könnt ihr Das Boot nicht sagen oder sowas?
Ne? Stimmt, aber da hast du vollkommen recht. Das Boot wäre ein total
das
guter
Leben
Kandidat.
Das Leben der anderen ist ja auch ein großer.
Ja.
Also wir haben, der Untergang ist ja international kein ungefeierter Film tatsächlich.
Genau. Ne? Also es gibt ein paar, es gibt gute deutsche Filme, das will man gar nicht anders sagen.
Irgendwo.
Welchen nie erschienenen Film trauert ihr am meisten nach? Die Frage bezieht sich so auf so Sachen wie Spider-Man 4 von Sam Raimi oder Dune von
Jodorowsky. Bei David sage ich, das ist Jodorowsky. Ja, genau, das.
Ist es bei mir nicht.
Nee?
Nee.
Was ist denn, welcher Film ist denn? Ich weiß, ich habe gar keine Range von nicht erschienenen Filmen im Kopf, ehrlich
gesagt. Also, wenn er schon zwei Beispiele hier nennt, Spider-Man 4, es gibt ja diese Version von Sam Raimi, die er geschrieben hatte, wo der Vulture die Hauptrolle spielen sollte, glaube ich. Die nicht passierte, weil dann irgendwie Spider-Man 3 gab es Probleme und dann Sony ist, glaube ich, oder Columbia ist zerfallen. Aber es gibt auch eine Version von James Cameron, die nie gemacht wurde. Auch dazu spannend. Gibt es ein Skript, das hat er in den 90ern machen wollen, hat sich dann aber für Titanic entschlossen, weil vielleicht auch die Effekte noch nicht gepasst haben. Und das ist der Film, den ich eigentlich sehr gerne sehen würde. Mein Film, den ich aber, den ich immer nachtrauere, ist Paradise Lost. Paradise Lost ist basiert so ein bisschen auf der Geschichte, von wem war das nochmal? Das Original hieß Paradise Lost. Meine Güte, mir fällt der Autor jetzt nicht ein. Egal, ich erzähle aber mal, sie ist eine von dieser John Milton? John Milton war das, ne?
Weiß ich nicht.
Diese Reihe, so, wo eine Figur so hinabsteigt in die neuen Zirkel der Hölle. Und in Paradise Lost sollte es um Lucifer gehen, gespielt von Bradley Cooper. Es gab richtig schon auf der Comic-Convention von 2007 oder so, saß Bradley Cooper auf einem Panel und zusammen mit Alex Proyas, der den kennt man als Regisseur von The Crow zum Beispiel, also der hat ein sehr gutes Auge. Deswegen dachte ich so, boah, Alex Proyas macht was über die Hölle. Lucifer, der sich auflehnt gegen Gott und dann aber verstoßen wird in die und die quasi die Hölle gründet. Also quasi diese ganze Bibelgeschichte mit Engeln, mit dem Teufel, aber das als großes Action-Epos ist zerbrochen an den Ambitionen und weil nicht genügend Geld zur Verfügung stand, aber ist so ein Ding, es gab im Vorfeld Bilder, wo Bradley Cooper mit schwarzen Augen als Lucifer so ein bisschen schon geschminkt war und ich dachte so, oh Mann, diesen Film hätte ich echt sehr gern gesehen, aber ich glaube, den werden wir niemals auf der Leinwand sehen.
Hatte denn nicht, ich meine mich bei Stanley Kubrick mal eingelesen zu haben, der hatte...
Napoleon wollte der immer machen.
Der wollte, ne, der
oder
wollte...
Metro...
Er wollte irgendeinen Film machen, Full Metal Jacket rum und als Oliver Stone Platoon rausbrachte, den er dann aber nicht gemacht hat, weil irgendwas Ähnliches rauskam.
Mega City oder Napoleon.
Es gibt so einen Kubrick-Film, wo ich beim Lesen immer dachte, das hätte ich spannend gefunden, weil der ja so ein krasser Perfektionist ist. Aber tatsächlich bin ich da jetzt sehr schwach auf der Brust, weil ich Filme nicht gekommen sind.
Ich habe zwei genannt, das muss
das reicht. Ich habe hier eine Frage, David, die ist eigentlich auch für dich. Hat es nun endlich geklappt, dass David endlich mal eine kleine Sprechrolle bekommen hat oder ist da noch was in Planung? Der Film wäre sofort auf meiner Watchlist. Ich war letztens in Bell drin. Fällt mir bloß ein kurz.
Ja, bei Bell wurden ja alle möglichen Leute angefragt, auch
danke,
ich. Danke,
dass ich hier wieder
aber ich wurde da tatsächlich
warum hast du es denn nicht gemacht?
Weil ich keine Lust hatte.
Das musste man zu Hause aufnehmen. Habe ich tatsächlich zu Hause
genau,
aufgenommen?
Genau, das wollte ich nicht.
Du willst schon richtig ins Studio, ne? Soll ich mit Dietmar nochmal reden?
Ich hätte Lust irgendwie auf
Soll
so eine...
Soll ich mit Dietmar nochmal reden?
Ja, red mal mit
Dietmar. Ja, Knives Out 2, Netflix. Soll ich mal fragen, ob da was Kleines wäre?
Ja, was heißt Kleines? Ich will dann natürlich direkt...
Das werden sie nicht machen. Ich sag nur
Chris
was Kleines.
Sag Bescheid. Da hätte ich Lust drauf. Aber nee, ich dachte so, nö, also zu Hause dafür einen Satz, von dem ich nicht weiß, ob er genommen wird. Das war ja auch so die Prämisse daran. Dafür habe ich dann einfach zu viel zu tun, um in einem Film zu landen, von dem ich noch nie gehört habe.
Könnte Björn fragen, der macht immer die Synchro für alle Star-Wars-Filme und Marvel-Filme. Wird es ein Sturmtruppler, der so eine Ecke irgendwie was sagt?
Also man muss ja ganz klar sagen, so wichtig ist es mir jetzt auch nicht.
Wie jetzt? Wo ist denn jetzt die Leidenschaft hin?
Ich hätte mal Lust, das zu machen, und es gab da so die Aussicht, dass ich vielleicht im Mario-Film vielleicht wäre das eine Option gewesen oder bei irgendeinem anderen, und das hat sich dann aber irgendwie verflüchtigt, und dann dachte ich so, ach, so wichtig ist es auch nicht, ist mir egal. Wenn es sich ergibt, weiß ich nicht, vielleicht in Snowfoot 2, wie hieß
Smallfoot. Hast du den eigentlich immer noch nicht gesehen?
Hab ich nicht gesehen.
Warum denn nicht?
Ich hab keine Zeit, ich muss so viele Sachen gucken. Andere Filme gucken.
Okay. Hast du noch eine schöne Frage?
Ich habe die Frage, und die wird sich jetzt tief in unser Fleisch bohren.
Habt ihr Angst, in der Irrelevanz zu versinken?
Ja, hast du auch. Habt ihr Angst, in der Irrelevanz zu versinken? Die fand ich schön, weil die ist konfrontativ, und man hat das Gefühl, man kann auch auf jeden Fall was dazu sagen. Robert, hast du Angst, in der Irrelevanz zu versinken?
Nicht so schon. Also nee, manchmal frage ich mich, ich kann so dieses Thema Irrelevanz, ich kann das gar nicht so richtig spüren. Ne, gerade bei Corona habe ich so viel oft gelesen, Kino ist tot, dein Kanal ist tot, du bist weg vom Fenster. Mhm. Ich dachte, okay, wenn es so ist, dann ist es so. Aber ich stelle immer wieder fest, es gibt jedes Jahr gefühlt mehr zu tun. Es gibt immer mehr auch Firmen und Partner und auch Große, die mit dir zusammen Dinge machen wollen. Also du kannst gar nicht so irrelevant sein. Es kommen immer mehr Leute auf einen zu, die schon lange unsere Sachen konsumieren, und wo du auch merkst, es wird auch über die Jahre nie weniger, sondern tendenziell mehr. Also rein von meinen Erfahrungen und auch von dem Respekt, ich habe das Gefühl, in dem, was wir machen, ist älter werden ja auch etwas, was der Sache gut tut. Da geht das eigentlich immer weiter nach oben. Und gleichzeitig werde ich innerlich über die Jahre immer ruhiger und entspannter und bereite mich auch immer, auch monetär, ne, so mit Haus und Garten, und ich lege Geld zur Seite und an. Ich bereite mich immer darauf vor, dass das irgendwann alles vorbei ist und ich trotzdem ein gutes Leben führen kann. Aber genau diese Ruhe und trotzdem der Ehrgeiz und jeden Tag ans Werk zu gehen, weil wie oft kriege ich Nachrichten, und außerdem du deinen YouTube-Kanal machst, immer mehr, haben die denn eigentlich Klone? Wie viel Content die raushauen? Und dann ist das ja auch immer noch durchdacht und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn man sich hinsetzt und ein Stück weit, glaube ich, das immer mit sein eigenes Glückes Schmied sein. Klar, du musst hier und da am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Aber du kannst sehr viel beeinflussen, wenn du die Sache selbst am Shop verpackst und nicht nur zuguckst und wartet, dass was passiert, sondern wenn du versuchst, was zu kreieren. Dann kann viel in die Hose gehen, aber ich fand das schon tausendmal besser, diesen Ansatz zu wählen, lieber etwas auf die Beine stellen und dafür kritisiert werden, als was zu kritisieren und nichts zu machen. Mhm. Und ich glaube, solange man das macht, immer wenn mir was weggebrochen ist, habe ich versucht, 2, 3 neue Sachen aufzubauen, und das hat immer funktioniert. Deswegen, ich habe keine Angst, aber ich weiß immer, das kann passieren, und das ist aber bei jedem. Ne? Bei jedem Beruf, egal was du machst, kann was passieren, was es dir nicht mehr ermöglicht, dem nachzugehen. Und ich mache den Job ja nicht der Relevanz wegen oder des Erkanntheits wegen, erkannt werden wegen, weil ich merkte jetzt auch wieder im Urlaub bei diesen 8 Tagen keinen Film gucken, ich habe richtig Lust, wieder was zu sehen, und das ist mir das Wichtigste. Das ist meine größte Angst immer, dass ich keine Lust mehr habe auf Filme und Serien. Das ist eigentlich meine einzige Angst.
Ja, ich glaube nicht, dass passieren wird. Also ich kann da nur von mir sprechen, das wird nie passieren, und ich sehe es ja auch bei dir jetzt, wenn du im Urlaub bist, sagst du ja auch sofort, oh, jetzt war ich ein paar Tage nicht bei diesem Medium und schon fehlt ja irgendwie was. Ja. Also es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jeder, der in so einem Fall Nein sagt, also so wirklich komplett Nein, der lügt. So, weil Ängste haben wir alle, und ich glaube, gerade so als Influencer oder als Content Creator, also als jemand, der Geld damit verdient, dass ja auch Relevanz da ist, wäre es, glaube ich, Quatsch zu sagen, dass man nicht auch vor irgendwas Angst hat. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich aber merke, und das war schon immer so bei mir, ich habe halt Angst vor, ich habe so Zukunftsängste. Die habe ich schon als kleiner Junge gehabt, und die habe ich später gehabt. Ich habe immer Angst, boah, was ist, wenn morgen YouTube explodiert? Also es ist wirklich ganz häufig so, dass ich auch vor meiner Frau sitze und sage so, Mann, oh, das ist der Druck ist auch so hoch. Gerade jetzt, wo ich ja eine kleine Familie habe und Geld nach Hause bringen muss. Was ist, wenn YouTube morgen sagt, den Kanal wollen wir nicht mehr? Oder sie sagt, in Deutschland können wir nicht mehr streamen. Was mache ich dann eigentlich? Also das hat mehr...
Das betrifft ja dann aber auch hunderttausende andere.
Genau, aber deswegen sage ich ja, das ist dann keine Angst, irrelevant zu werden, weil ich muss echt...
Eher eine irrationale Angst.
Es ist eine irrationale Angst, aber irgendwie eine, die ich finde schon, die ist auf einer gewissen Art auch wichtig, weil ich will jetzt auch nicht in den Tag hineinleben. Und
die hält dich wach und die hält dich dabei zu bleiben.
Genau, ja. die sorgt dafür, dass ich mich auch anstrenge und bemühe, dass das auch weiterhin funktioniert, aber sie sorgt auch dafür, dass ich wie du gucke, was kann ich noch machen? Welche anderen Segmente? Weil, sind wir ehrlich, ich bin jetzt 40. Wie lange kann ich mich noch vor die Kamera stellen und den YouTube-Onkel spielen?
Ich glaube, das kann man die ganze Zeit.
Das wird sich zeigen.
Weil unsere ganze Generation damit gewachsen ist. Und wenn wir 60 sind, ist es für 60-Jährige völlig normal, YouTube zu gucken.
Ich denke nicht,
YouTube, wir waren die miterlebt haben, dass YouTube ein Kindermedium war, dass es ein Jugendmedium wurde und jetzt eines für Erwachsene und auch für durch. Also wir werden, ich habe keine Sorge, dass wir mit 60 nicht noch YouTube machen.
Naja, oder die Plattform, die dann halt relevant ist. Ne? Und ich glaube, da ist es dann wichtig.
Auch nicht. Du guckst jedes Mal an die Alphabet-Zahlen, wenn sie ihre Zahlen vorlegen für die Einnahmen. Und jedes Mal heißt es, was für einen unglaublichen Teil YouTube macht, mehr als von Analysten erwartet. Sie ist seit 10 Jahren die zweitgrößte Suchmaschine. Gerade was YouTube Shorts angeht, gab es, ich kann es ja gar nicht glauben, die Zahlen auf der Tagesschau habe ich gesehen, dass die gleiche Reichweite hätten wie TikTok, was ich überhaupt bis jetzt nicht glauben kann. Man sieht ja diese YouTube Shorts ganz viel. Und jedes Mal, und das ist ja dieser Clou daran, bei TikTok, da verdienst du ja nicht viel Geld und so weiter, aber hier verdienen die Leute 51% der Einnahmen und können daraus ganze Geschäftsfelder entwickeln und haben dann wieder weitere Angestellte. Das ist ein eigener Wirtschaftszweig und allein deswegen läuft das, weil es aus einem Eigeninteresse heraus nämlich auch passiert.
Ja, ich glaube, gerade was dieses Thema Irrelevanz angeht, ich wurde gestern zum Beispiel gefragt, warum ich kein TikTok mache. Das wäre so einfach und ich müsste doch einfach nur meine Reviews auf eine Minute runterschneiden oder auf 3.
Das ist überhaupt nicht einfach, weil dann würdest du dich deinem eigenen Wort berauben.
Erstmal das und zweitens, ich würde auf eine Plattform wandern, die ich nicht verstehe, die ich nicht bedienen möchte, auch weil ich wirklich merke auch, also ich liebäugle insofern mit TikTok auf einer ganz anderen Ebene, weil ich hatte so eine Diskussion mit jemand anderem mal und der meinte so, ey, geh doch dahin, mehr Reichweite. Und ich so, ja, aber mehr Reichweite will ich nicht. Also ich bin glücklich mit dem, was auf YouTube ist. Und dann meinte er, aber du kannst auch deine Filmleidenschaft auf TikTok dann verteilen. Und da dachte ich dann so, das wär ein Punkt. Ne? Aber ich würde jetzt TikTok nicht anfangen, damit ich da dann auch 1 Million Follower habe. Was mache ich dann mit denen? Den darf ich dann so 15 Sekunden, so, der neue Film ist nicht gut. Schaltet auch morgen wieder ein. Was sollen das für Kritiken sein?
Ich kann das auch nicht richtig verarbeiten. Vielleicht News oder sowas. Ne? Sowas würde gehen. Aber was ich nicht so richtig verarbeiten kann, zum Beispiel auf der Premiere zu Bullet Train, waren auch die, man musste mich erst aufklären, Elevator Boys.
Ja.
Und das ist natürlich so ein TikTok-Phänomen. Jungs, die Fahrstuhltür geht offen, sie stehen da so wie du bist das schüchterne Mädchen, was diesen Fahrstuhl betritt und wir sind hier die hübschesten Jungs auf der Welt.
Ich hatte gestern ein paar Mädels gehört, die alle so sagten, in der Runde, wo wir unterwegs waren, meinten so, ja, aber die sind so klein. Voll enttäuschend. Ich dachte, die wären groß.
Man weiß doch, wie groß ein Fahrstuhl ist. Dann kann man sich doch gefühlt die Proportion angucken.
Ja.
Aber dann frage ich mich auch, okay, du hast dann dieses Momentum der Bekanntheit. Ne, aber das ist ja erstmal in Anführungszeichen kein Talent, auf dem du jetzt eine ganze Karriere aufbauen kannst oder eine Expertise. Das kannst du natürlich nutzen, diese Reichweite, um dann was aufzubauen. Aber ich glaube, auch ganz viele Leute lassen sich, ich will nicht sagen korrumpieren, aber so sehr ablenken von dieser Aufmerksamkeit, dass sie daraus erstmal gar nicht mehr machen. Also mir ist bis jetzt noch nicht so richtig klar, dass wie TikTok funktioniert, um wirklich was Nachhaltiges, Langfristiges in Gang zu bringen. Es ist halt sehr unterhaltsam, so wie ich mir auch Insta-Reels angucke.
Ja, aber
so erlebe ich es zumindest.
Ich habe so das Gefühl, dass so Leute wie wir, die dann, ne, also du redest jetzt wieder in deinem Streaming versus normale Medien, ne, wie hieß das Video? Streaming versus Blu-ray hieß es, glaube ich. Redest du 30 Minuten über ein Thema. Ey, wie willst du das auf 3 Minuten runterbrechen? Das ist doch gar nicht machbar. Ne? Also, und da finde ich, das ist schwierig so bei solchen Inhalten. Und klar, wenn ein kleiner Puma, so ein Baby-Puma trifft auf einen Otter-Puma und die kuscheln dann und dann geht das halt... Otter-Baby, Entschuldigung, Baby-Otter. Otter-Puma wäre aber auch lustig. Naja, dann kommt Otter-Puma bei raus. Ja. Genau, ich bin schon ein Potter.
So ist Harry Potter entstanden.
Robert. Ja, nächste Frage, apropos.
Nächste Frage, was hatte ich hier? Muss The Batman bei den Oscars nominiert werden? Das ist immer ganz einfach.
Ja. Ist es einfach?
Ja.
Findest du?
Ja, muss nominiert werden.
Ich finde...
Also in Kategorien, Visual Effects, klar.
Ich finde, sie müssen erstmal gucken, wie das Jahr jetzt war. Und am Ende wird sich herausstellen, was sind die
x-besten Filme. Letztes Mal ein Ranking der besten Filme des ersten Halbjahres gemacht und festgestellt, Batman ist unter den Top 3.
Bei mir ist er auch auf der 1.
So, und ich habe ja fast immer recht, Hashtag Coda. Und deswegen Batman wird nominiert.
Ja, also Batman würde ich gerade auch zu den besten Filmen des Jahres zählen, aber ja. Ich glaube, ganz viel ist da noch nicht gekommen. Ob der zu den Oscars passen würde, ist immer super schwer zu sagen, weil gerade so ein Blockbuster-Kino wird ja in der Regel nicht so wirklich da, findet nicht so richtig statt.
Dune hat 10 Nominierungen gehabt oder 12.
Aber findest du Dune und Batman gleichwertig?
Ich erkenne aber zumindest so, was den Look, die Atmosphäre, die Musik und so angeht, ich sehe den auch bei 4 Nominierungen bestimmt oder 5.
Klar, in den technischen Kategorien muss man nicht drüber reden.
Ja, und ich glaube auch als Komplettierung für die Top 10 könnte sein, dass man den mit reinnimmt. Ich würde den für den besten Film, ich sehe das nicht unrealistisch.
Du siehst das, na gut.
Ja. Ich würde sogar fast überlegen, ob die nicht sogar bereit wären, einen Top Gun mit sowas mit reinzunominieren.
Nein. Also das wäre nicht
super. Die Zeiten sind verrückt. Also Cha-Cha Real Smooth auf jeden Fall.
Ja.
Da würde ich Dips auf, der ist auf jeden Fall dabei.
Okay.
Also mal gucken.
Top Gun glaub ich nicht, weil Top Gun ist ein super erfolgreicher Film, aber da gab es schon sehr viele andere, die das waren.
Ja, aber da kriegt er zumindest technisch, muss Top Gun für irgendwas nominiert werden.
Weiß ich nicht. So viele Effekte gab es ja nicht, muss man klar sagen.
Nein, das ist also allein das Sounddesign.
Für das Sounddesign vielleicht, aber also wenn der für den besten Film nominiert
wird. Ich meine, die haben extra Kameras
gebaut
dafür. Das wird schon gerne von Kameramännern mal honoriert, wenn da komplette Systeme so umgebaut werden und verkleinert und neu entwickelt werden, dass sie in so Cockpits passen.
Ja, aber es ist so ein Werbefilm. Es ist mir zu slick. Also da gibt es andere Filme, die schöner sind.
Ja, es gibt ja auch andere Nominierte, ist ja,
ja
klar.
Okay. Aber das Thema, wir haben eine Frage bekommen, es gab viele Fragen zum Thema Marvel und Disney. Ich würde dafür deshalb jetzt mal nur eine hier nennen. Wie findet ihr es, dass Disney so ziemlich ein Monopol auf dem Filmmarkt hat? Zu viel Kontrolle ist schlecht oder es bietet neue Möglichkeiten und Kombinationen, zum Beispiel durch den Kauf von 20th Century Fox?
Ich weiß gar nicht, ob die ein Monopol drauf haben. Das wirkte nach dem Kauf so, aber ich finde, gerade wirkt es so, als würden sie sich selbst auseinandernehmen, Disney, ehrlicherweise.
Ja, also gerade was die 20th Century Fox Sache angeht, da merkt man irgendwie, wenn es nicht Avatar ist, der jetzt gerade ja halbwegs groß beworben wird, dann sind das so Sachen wie Bob's Burgers zum Beispiel. Der war ein 20th Century Fox Film.
Fresh auch?
Fresh war ein 20th Century Fox Film. Die wissen irgendwie gefühlt gar nicht, was sie mit dieser Akquise anfangen
sollen. Wir haben letztes Jahr ja auch über den Ridley Scott Film geredet.
The Last
Duel.
Ja.
Und auch French Dispatch. Die beide auch so nicht richtig ausgewertet worden sind.
Irgendwie weiß Disney gerade generell nicht, wohin mit sich. Die Animationsfilme, ne, die landen entweder auf Disney Plus und jetzt haben sie
Lightyear am 3. August schon auf Disney Plus.
Ja, und mit Lightyear haben sie jetzt ja auch bewiesen, wenn sie mal wieder einen ins Kino bringen, der ist halt drastisch gefloppt. Aber ich glaube, das ist irgendwie auch so, wie sie sich das Publikum erzogen haben in dem Fall. So, dann hast du Marvel auf der anderen Seite. Marvel und Star Wars sind gerade auch Sorgenkinder. Weil ich glaube, die befinden sich gerade in so einer Transition, wo die ganzen alten großen Helden, Thor ist so eine große Frage, aber Captain America ist raus. Iron Man ist raus. Hulk hat nie funktioniert so wirklich, zumindest als Standalone-Nummer. So, dann hast du noch Thor, Black Widow ist raus, hat auch als Standalone nicht so wirklich funktioniert. Und jetzt kommt so diese Phase. Doctor Strange ist dann schon die Nachhut gewesen, aber jetzt sollen
Ant-Man
ja dann... Ant-Man auch. Und
Black Panther könnte interessant werden, was daraus wird.
Bin ich gespannt, aber was kommt jetzt als nächstes? Ne? Also sie werden mit X-Men und mit Fantastic Four sicherlich nochmal einiges an Wirbel erzeugen. Aber du merkst ja auch so bei den Serien She-Hulk, Mrs. Marvel, also jetzt kommt wirklich die x-te, die dritte Reihe, die vierte Reihe an Helden. Und ich glaube, das wird mit den Zahlen nach unten gehen.
Und es fühlt sich so uninspiriert einfach an und vor allem auch der Markt so gesättigt. Und das Publikum, wie sie halt so auf Stranger Things und The Boys und dann kommt, ich meine, die Konkurrenz, ne, mit Herr der Ringe, House of the Dragon im Serienbereich warten ja ein paar richtige Funde auch von Konkurrenten, die da kommen. Ne? Und Warner mit HBO schläft nicht.
Und hast du mitbekommen, dass Thor 4 jetzt in der ersten Woche einen der größten Drops aller Zeiten hingeht?
Wie viel Prozent denn?
Der ist fast 70% abgestürzt. Also der ist relativ gut gestartet, auch weltweit, und hat dann 70% verloren. Und das ist irgendwie...
Die Leute wissen auch, in 6 Wochen kommt der auf Disney Plus.
Ne, erstmal das und dann die Kritiken waren nicht gut. Und wie gesagt, also ich hatte von vielen Fans tatsächlich gelesen, die sich normalerweise unter meinen Kritiken einfinden, um mir zu sagen, dass ich Unrecht habe, weil der Film grandios ist, haben mir jetzt erklären wollen, das ist der schlechteste Film bisher. Und das ist, glaube ich, also Mundpropaganda spielt eine große Rolle, glaube ich, heutzutage, gerade im Social-Media-Zeitalter. Ich bin mir nicht sicher, ob Disney das noch lange so machen kann. Die verscherzen sich nebenbei auch mit den ganzen Kinoleuten. Ne? Also da werden irgendwelche krassen Margen gefordert. Es würden sie fordern Zeitslots.
Wir merken es ja bis runter zu den Pressevorführungen. Ne? Also die, ja, die ungemütlichsten, unkomfortabelsten, betreutesten Pressevorvorführungen.
Ey, ich bin bis heute nicht eingeladen für Pressevorführungen von Disney. Du musst mir immer einen Link weiterschicken.
Obwohl sie sagen, sie würden sich kümmern. Das ist richtig krass.
Das ist super irre.
Ich meine, du hast so Reichweiten mit deinen Kritiken und das ist total merkwürdig, wo das denn herkommt.
Und es gibt mir dann immer wieder, alle paar Monate schreibt mich eine Person an und sagt so, ja, das hätte jetzt mal langsam geklärt. Ja, ist es aber nicht. Es ist halt einfach super irre. Aber also das ist interessant, was da gerade läuft, weil ich das Gefühl habe, Disney hat völlig den Fokus verloren. Die haben irgendwann Marvel gekauft, Star Wars gekauft und dann ist alles zerfallen, weil sie bei der Trilogie gemerkt haben, okay, Star Wars ist nicht einfach nur, du bringst es auf die Leinwand. Klar, es wird sich millionenfach weggeguckt, aber die Fans nehmen euch nicht alles ab. Und das gilt auch für die Serien und das ist bei Marvel genauso. Und ich bin gespannt, wo das hinführt, weil du siehst, die Eigenproduktionen von Disney gibt es gar nicht mehr viele. Sie haben noch Pixar. Pixar funktioniert aber gerade nicht. Was bleibt noch übrig? Was ist gerade noch Standalone Disney, was nicht zu Star Wars und zu Marvel gehört? Und wenn diese beiden Franchises mal vielleicht nicht mehr funktionieren sollten in der Fülle, puh, dann sieht es aber düster aus.
Ist auch die Frage, ob die Zeit der Franchises nicht irgendwann kaputt gehen muss. Weil so ist es nun mal. Jeder Markt ist irgendwann gesättigt und die Leute verlangen Kreativität und zu Recht. Also ich habe es ja auch wieder bei der Review zu Greyman gesagt, eure Zeit muss mehr wert sein als das. Nun, es gibt diese Filme. Wir werden nächste Woche dann über Bullet Train reden und es gibt Filme, die frisch sind, die stylisch sind, die originär daherkommen. Und dementsprechend, man muss die richtigen Talente finden und fördern und nicht diese dann reinpressen in sein Schema. Ja, so ist es, so ist es. Wir hatten auch, ich hatte zum Beispiel eine Frage rund um das Western-Genre. Ob das, kommt da noch mal was? Ist das jetzt ausgestorben? Man hört so ewig nichts.
Wir hatten einige Fragen zu Genres, wo Leute gesagt haben, was würdet ihr euch als Genre auch wieder wünschen und so. Western, ist Western richtig tot? Es gibt ja immer noch
Der Western ist nie tot. Man sagt, er ist tot, aber er war ja nie tot. Wir haben gerade, ich habe in der Serie erwähnt, Yellowstone, zum Thema Placement. Das ist ja im Grunde eine Western-Serie. Fantastischste Kritiken hat diese. Und das, was ich gesehen habe, fand ich auch sehr spannend, auch wenn sie sehr ausufernd ist.
Letztes Jahr gab es diesen The Harder They Fall, wo diese ganz, wo die wirklich Black Cast. Cinema mitgespielt hat. Richtig stark gewesen auch. Also, es gibt immer mal wieder so.
Ja, wir hatten ja die glorreichen Sieben von, war das Antoine Foucault?
Antoine Foucault. Genau. Ich fand auch Free Ten to Yuma, also Todeszug nach Yuma.
Westworld ist letztendlich auch.
Exakt, ja.
Ja, also sehr das Genre ist nicht so wirklich tot, aber mit einem Blick nach vorn wüsste ich jetzt nicht, was uns da als nächstes direkt erwartet. Wenn man das, ich weiß nicht, wo würde man Mad Max verorten? Ist das auch?
Das ist Postapokalypse.
Ja. Okay, da habe ich jetzt.
Es gab ja diesen, wie hieß denn der? Sollte der nicht Rust heißen, der Film mit. Alec Baldwin, hat die Kamerafrau erschossen. Das wäre auch ein Western geworden. Ach, nee, ich finde nicht, dass der ausgestorben ist. Ich finde auch, der Western hat immer noch so seine Daseinsberechtigung. Also man möchte eigentlich meinen, das ist so ein Genre, was soll das noch? Ich finde aber, da gibt es alle paar Jahre immer noch so einen kleinen, so ein Ding, wo du denkst, so krass.
Seid ihr auch oft auf Filmfestivals unterwegs?
Fantasy Filmfest, aber das war's.
Ja, ich tatsächlich auch gar nicht. Also weil ich finde es oft uninteressant und du gehst ja gerne zu dem, weil du da immer ein paar schöne Sachen entdeckst, ehrlicherweise. Ich treffe immer nur auf viele Produzenten und so, die natürlich dahin fahren, um Filme einzukaufen. Weil haben wir schon mal erzählt, dass auf Filmfestivals quasi die Rechte verkauft werden für die Auswertung in den unterschiedlichen
Ländern. Also ich würde natürlich ehrlich gesagt gerne mal so auf so ein Festival, wo so weit im Voraus dann Filme zu sehen sind, wie jetzt zum Beispiel in Cannes, glaubst du, diese ganzen Sachen zu sehen, auch von David Cronenberg, da wäre ich schon interessiert.
Aber das könnten wir doch umsetzen nächstes Jahr.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust zu reisen. Ich hasse Reisen.
Aber wenn wir beide nach Cannes und ein Weinchen dazu, so eine kleine Weinreise nach Cannes.
Können wir machen.
Ich besorge die Einladung alle für die Filme.
Gerne.
Setz jemanden drauf an und dann kriegen wir die Einladung.
Wenn man auch ein cooles Video dann noch dazu machen kann, dann hätte ich da Bock drauf. Aber ich würde jetzt nicht, also zum Beispiel
ich hätte das mit dem Wein gesagt, ich muss das kurz mal der Transparenz haben, würde ich das aber mit vorschicken. Ich werde zukünftig die Markenbotschaft für den ökologischsten Weinhersteller Europas übernehmen. Da freue ich mich schon drauf und werde viel lernen. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich, wenn David und ich aller Voraussicht nach im Herbst auch mal einen YouTube-Livestream auf meinem Kanal probieren im Zusammenhang dessen. Aber das mal nur am Rande.
Die Jungs von Genregeschehen, Schröckert und Co., die fahren jedes Jahr nach Sitges. Das ist so ein Festival in der Nähe von Barcelona. Und die haben eher so fantastischer Film, Science-Fiction, aber auch Dramen. Und da muss ich sagen, das ist mir häufig zu, du wartest zum Teil Stunden in irgendwelchen Schlangen. Du weißt dann nicht, wie die Filme sind. Du bist dafür aber irgendwie hunderte Kilometer weggeflogen. Und das ist mir nichts. So, deswegen, wenn es in Deutschland ist, gerne, aber ansonsten nicht.
Wo kriegst du eigentlich deine schnieken Hemden her?
Ich meine...
Wurde gefragt.
Oh, diese Frage. Es gab auch eine Frage, welche Fragen man nicht mehr hören kann. Und die Hemdenfrage.
Dann ist die Frage, was ist aus unserem Postfach geworden? Ich wollte mich kümmern und habe es nicht gemacht bis jetzt.
Ja,
soll ich es eigentlich wirklich machen?
Mach es. Ja? Ja, mach.
In deiner Nähe oder meiner Nähe?
Ich wurde mehrfach gefragt.
In deiner Nähe oder meiner Nähe?
Hier
du
sind
wohnst
wir
ein bisschen städtischer als ich. Vielleicht ist bei dir bloß um die Ecke wirklich mal rum, eine Chance es zu checken.
Na, ich kann es vor allen Dingen eher transportieren. Ne? Also wenn
ich glaube, es wäre ganz gut.
Aber dann mach das jetzt mal. Versprich das den Leuten nicht immer. Mach. Ich habe noch eine Frage, die ich ganz interessant fand. Es ging um, wann spricht ihr über Peaky Blinders? Das würde ich jetzt einfach mal hinten anstellen als Frage, weil wir haben beide die neue Staffel noch nicht gesehen.
Ich habe nur die erste Folge gesehen.
Von der ersten
ganzen Serie.
Ach, von der ganzen Serie.
Ich dabei sieht sie großartig aus.
Ich habe die erste Staffel durchgebinged, aber dann einfach aufgehört.
Ich weiß einfach nicht wann, ey. Aber es ist auch dieses ländliche Leben. Ich komme jetzt nach Hause und sobald ich die Straße unterlaufe, sagen die Nachbarn, Robert, kommst du in den Pool? Setzen wir uns doch schön zusammen. Und wer sagt denn da nein? Stattdessen sollte ich Resident Evil gucken.
Die Frage war aber zweigeteilt und das war eigentlich der interessantere Part. War, gab es mal die Überlegung, zu Steady oder Patreon zu gehen, statt die Werbung zu machen? Abgesehen davon ist euer Podcast klasse. Ich persönlich finde immer, dass Werbung eigentlich so eine Art und Weise, weil ich finde es komisch, wenn wir jede Woche sagen müssten, hey Leute, bitte unterstützt uns. Und weil da gibt es dann ein paar Leute, die dann wirklich vielleicht ihr eigenes Geld zücken. So wäre es halt das Geld von jemandem, der auf uns zukommt und sagt so, hey Leute, wollt ihr auch nicht unser Produkt bewerben? Es ist irgendwie so feelingmäßig.
Man könnte alles gleichzeitig machen, David, dann kriegen wir mehr Geld.
Ich tue mich sehr, sehr schwer mit dem Thema Patreon und
Steady. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich mich am Anfang ja auch, und da ich mit Gina ja letzten Winter in Corona so ein bisschen getwitcht, was ja im Grunde nur darauf basiert, und gemerkt, dass die Leute richtig gerne was zurückgeben wollen. Mhm. Ich kriege diese Nachrichten immer wieder. Ich sehe das auch auf YouTube.
Leute
schenken
mir
ab und zu ja auch super Thanks. Das gibt's ja auf YouTube, ne, dass sie dir 2, 5, 10 Euro, 50 Euro spenden können. Und wenn Leuten das ein Bedürfnis ist und sie sich das leisten können, will ich eigentlich gar nicht die Person sein, die jetzt moralisch sagt, ja, dann will ich dir das verwehren. Und ich werde vor allem, ich gehe damit nicht mit dem Geld hin und kaufe mir einen Ferrari so. Also ich versuche ja irgendwas Sinnvolles zu machen. Ich habe, also was ich damit meine, ich finde das gar nicht schlimm, wenn andere das machen. Vor allem, weil einige meiner Lieblings-YouTuber, so Survival-YouTuber, Sailing Dallas zum Beispiel. So
ja, du, in Amerika segelt. Ist das auch ganz normal, ganz üblich. Jeder
ich
hat
finde, es ist ja nicht so, die Leute können ja trotzdem den Content kostenfrei genießen. Und niemand ist ihm böse. Und andere, die es gerne supporten wollen, machen das, weil sie sagen, und das verstehe ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, oder andersrum, angenommen, du hättest eine David, der große Stand-Up-Comedian, ne? Und du sagst, ich mache jeden zweiten Freitag eine Show und ich komme jeden zweiten Freitag zu dir in die Show, sagst, du willst gar keinen Eintritt, aber ich weiß auch, du musst davon ja irgendwie leben und du machst es gerne, gibst dir Mühe. Und ich weiß, ich habe kein schlechtes Einkommen zum Beispiel, dann würde ich würde dir bestimmt dann jeden zweiten Freitag einen Zehner oder irgendwas da, was ich denke, ich finde das geil und will ich unterstützen, dass du da bist. Und wenn das dann im Publikum noch 10 andere machen, dann hast du schon mal irgendwie wieder ein kleines Standbein. Und deswegen finde ich das nicht schlimm. Ich kann verstehen, dass Leute das Bedürfnis haben, wenn sie es leisten können, auch etwas wiederzugeben. Und sei es in einer monetären Form, ehrlicherweise.
Ich weiß nicht, ich finde das so komisch, wenn
aber jemand sagt... Aber verstehst du das, was ich gerade meinte,
mit deinem
Lieblingskünstler unterstützen?
Ich bin da ja auch hin und her gerissen, so, weil ich immer denke, so, na klar wäre das dann auf jeden Fall auch nochmal ein anderes Standbein, weil ich das super anstrengend finde, jeden Monat zu gucken.
Ich hätte eher Sorge, wenn da richtig viel Geld hinkommt, dann musst du irgendwie verargumentieren, was machst du damit jetzt? Also angenommen, du hast...
Ey, das gibt ja Leute, die
das jetzt,
spenden tausende Euros.
Ja, angenommen, du hast jetzt irgendwie ein Video 300.000 Klicks und dann machst du Patreon. Und jetzt sagen von 200.000 Zuschauer, sagt jeder 20. Nur 5% sagt, oh, da will ich gerne mal was machen. Ach, lass es jeder 200. sein. Jeder 200. Also 0,2%. So, dann hast du 1.000 Leute, die dir vielleicht im Schnitt jeder 10 Euro geben. Dann hast du auf einmal 10.000 Euro im Monat. Dann sagen die Leute, ja, der kriegt ja einen Haufen Geld.
Das finde ich
also
aber krass.
Also kann sich auch schnell andersrum
ja,
drehen.
Ja, eben, das
ne?
finde ich
so
krass.
Ebene.
Also wenn Leute dann sagen, ey, dem zahlen wir hier 10.000 Euro. Und dann hätte ich wieder das Gefühl, so eine gewisse Abhängigkeit zu haben. Weil ich möchte nicht in eine Situation kommen, wo andere Leute meinen Content bestimmen. Ne? Also das ist mir ganz wichtig, weil ich früher...
Aber das ist auch wie du... diesen Druck empfindest. Ne? Nur weil jemand dir Geld gibt, heißt das nicht, dass du dich nach dessen Laune.
Genau, das passiert allein in meinem Kopf, muss ich ganz klar sagen. Wir hatten damals bei 1080 Nerdscope, als wir aufgehört hatten, das für Funk zu machen und das über Patreon dann finanziert haben, das war so die letzte Phase davon. Da gab es einen, wir hatten damals so ein Kochformat, weil ich halt so ein mieser Koch bin und da habe ich die Zuschauer bekocht. Und einer, ich glaube, er kam aus der Schweiz oder irgendwo her, ist auf jeden Fall endlos weit angereist. Der hat jeden Monat 250 Euro überwiesen. Und ich dachte so, what the fuck? Das war einfach ein fester Betrag, der von seinem Konto abging. Und da fühle ich mich schäbig. Ich kann nicht, also weil wir produzieren Müll. Also ne, das ist jetzt kein High Art, was wir da gemacht haben.
Und da clasht dein Anspruchsdenken und dein eigener Umgang mit Geld total aufeinander.
Genau, und jemand gibt jeden Monat von seinem Geld, was er sich erarbeitet, 250 Euro aus. Das kann ich gar nicht annehmen. Das finde ich irgendwie ganz
so spannend. Du kannst es nicht annehmen, aber dennoch ist es ja auch nicht deine Entscheidung, ne?
Ja. Deswegen, ich bin da hin und her gerissen. Es ist auch wie mit der TikTok-Diskussion, wo ich immer wieder denke, ach, irgendwie hat irgendwas fixt mich daran an, mich daran zu probieren, Content so zu kreieren, dass er auch in dieser Kürze funktioniert. Das ist ja auch eine Challenge irgendwie für mich als Content-Creator, irgendwas zu machen, weil ich würde mich niemals hinsetzen und sagen, weil ich hasse zum Beispiel, die Jungs auch von Nerdscope haben immer diese Gaming- Die machen das jetzt auch als Shorts, diese Game Facts quasi. Und das finde ich so billo gemacht, einfach sich hinzustellen. Habt ihr gewusst, dass Pokémon XY mal vorher das und das war? Und dann ist der Fakt zu Ende. So, das habe ich schon immer doof gefunden, wenn man einfach den Fakt runterrattert und dann gar keine Hintergründe mehr dazu erzählt. Aber dazu ist man bei TikTok ja irgendwie gezwungen. Und mein Anspruch wäre dann zu sagen, ich probiere es mal irgendwie so ein bisschen anders, dass das vielleicht geht. Aber bevor ich diesen, ne, ich denke so viel darüber nach, dass ich gar nicht dazu komme.
Aber es ist natürlich auch schön, darüber nachdenken zu können, wenn man weiß, es gibt Leute, die das vielleicht sehen wollten. Ne? Also
Wer weiß.
Ist natürlich auch ein...
Wer weiß.
Ja, stimmt, bestimmt.
Gucken wir mal. Mal sehen, was wir da machen.
So, Filmkritiker da sein, Fluch oder Segen? Willst du darüber reden?
Fluch oder Segen ist so...
Knüpft sich auch an, wie zufrieden seid ihr zurzeit mit eurem Job?
Ich bin sehr zufrieden. Also ich muss sagen, aber ich bin schon seit Jahren oder Jahrzehnten.
Irgendjemand hat mal gesagt, mach einen YouTube-Kanal. Der Typ war geil.
Gestern erst habe ich De Niro habe ich erzählt, weil er hat sehr positiv über dich gesprochen.
Oh, das freut mich. Danke, schöne Grüße an der Stelle. Er hört diesen Podcast.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er guckt aber Filmkritiken, hat er gemeint. Und ich glaube, er guckt auch deine, hat er gesagt. Und dem hatte ich auch gestern erzählt, dass du derjenige warst, der mich damals überredet hat, YouTube zu machen. Also, bedankt euch bei Robert Hofmann dafür. Ich muss sagen, das muss man auch mal sagen,
weil Leute immer wieder denken, ist das nicht irgendwie Konkurrenz und so? Also, ich kann wirklich Hand aufs Herz immer sagen, ich supporte Leute immer für ihre Leidenschaft. Und wenn das bedeuten sollte, dass sie das Gleiche machen wie ich, dann sei es drum. Also, es ist halt, es gibt nichts Großartigeres, als wenn Leute das machen können, worauf sie Lust haben.
Ich sehe uns als Team, ehrlich gesagt.
Ja,
so. Also ich
ja aber die Fragen kommen immer. Ich sehe es ja auch nicht so.
Ja, also ich finde aber generell auch, das sage ich ja auch über die anderen Film-YouTuber, ich gucke die einfach gerne und ich finde das super, dass es so eine Spitze von 5, 6, 7, 8 Leuten gibt, die wo man sagen kann, so das sind so die Leute, da gehören für mich Filmstarts, Moviepilot, Cinema Strikes Back, du, ich. Ich glaube, Filmflash und Serienflash sind
ich glaube auch, dass man Wolfgang M. Schmidt dazu.
Genau, Wolfgang noch. Die Leute, die wirklich, wo man sagen kann, so das ist die, ich will gar Elite,
nicht
ist ein komisches Wort. Macht der noch was? Ich weiß gar nicht.
Nein, ich glaube schon lange nicht mehr. Entschuldigung.
Und ich glaube, das sind die Leute, wo man dann auch sagen kann, und mich macht das stolz, dass es so eine Riege gibt, die Film einfach nach vorne treiben. So, ne? Also wo man sagen kann, so das sind so die Leute, die, wenn jemand sagt, deine Lieblingsfilm-YouTuber, dann werden die immer in so einer Liste auftauchen. Natürlich sind die Großen, und da gibt es so ein paar Leute wie Urs zum Beispiel, den wir ja auch schon mal im Podcast hatten, und bestimmt viele, die ich gar nicht kenne. Ich sehe immer mal wieder so ein, zwei Demon ist so ein Typ, den ich ab und zu mal
Frauen
gerne gucke.
Frauen wären halt richtig toll.
Es gibt fast keine Frauen in dem Bereich, das ist wirklich irre. Ja. Das ist so schade. Ladies, traut euch da mal, wenn ihr Bock habt. Aber ja, ich kann einen Job machen, wo ich morgens um 10 Uhr sage, so, ich gehe jetzt zur Arbeit und zwar ins Kino. Und dann gehe ich nach Hause und dann stelle ich mich vor eine Kamera und sage einfach meine Meinung zu etwas in die Kamera. Und hinterher schreiben dann 1000 Leute, ey David, du bist der Beste. Also sorry, wenn du dann hinterher nicht irgendwie das Gefühl hast, das ist der Tag war irgendwie, oder das ist ein geiles Leben, dann weiß ich auch nicht. Deswegen, es gibt keinen Grund, sich
zu
beschweren.
Mir ist das Wichtigste, seit über 10 Jahren kann ich jetzt sagen, es wird nie langweilig.
Ja.
Und es wird auch nie eintönig. Es ist immer was anderes, es ist immer was los und mit dem Jahr dreht sich auch immer, was wir so an Inhalten haben. Man kann viel erleben, man kann in diesem Beruf, wenn man möchte, auch viel reisen.
Ja.
Man kann, wenn es gut läuft, auch wenn es einem sehr wichtig ist, viel Geld verdienen.
Ja.
Es gibt
und
das bringt Freiheiten. Also man kann viel selbst bestimmen, aber es ist auch richtig viel Arbeit. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Man sollte damit versuchen, umgehen zu lernen, wie man eine Balance im Leben einhalten
kann. Das meinte ich gestern. Ich habe mit jemandem gesprochen, den ich auch frisch kennengelernt habe. Dylan White hieß der. Sehr netter Junge.
Sind das alles Deutsche, die einfach so,
genau,
so Nicknames sind?
Ja,
das, oder so, heißt er wirklich Dylan
White?
Er
heißt Dylan.
Okay.
Ist sein richtiger Name. Und der erzählte, er ist gerade in so einer Schaffenskrise. Und da meinte ich so, ey, die wirst du so oft haben. Ich habe das auch in meiner Zeit immer wieder. Es gibt auf und ab.
Ich hatte ein ähnliches Gespräch letztens bei einem Essen. Nicht direkt Schaffenskrise, aber sag ich mal, eine nach einer gewissen Zeit aufkehrende Findungsphase.
Ja, oder so. Auch so. Manchmal ich glaube, es gibt, jeder YouTuber wird irgendwann aufwachen und sagen, ey, ist das, was ich da mache, eigentlich noch, bin ich das noch ich? Oder ist das überhaupt noch relevant? Guckt das überhaupt noch jemand? Also es sind schon Selbstzweifel auch damit. Gerade du musst als Selbstständiger musst du dich immer selber motivieren, jeden Tag. Und das ist nicht immer einfach. So, und das wirst du daher immer haben. Und ich glaube, deswegen kommen da Aufs und Ups.
Na, wir haben ja auch beide so, ich meine, Gina, also meine Frau ist eine sehr arbeitsame Frau. Also wenn man ihr sagt, ey, das und das an, weil ich meine, sie arbeitet, macht einen Grafikdesign-Job für eine große Brand, dann mein YouTube-Kanal und macht noch Fernstudium. Also sie leistet da richtig viel. Aber sie ist auch immer schon die immer sagt, also gefühlt so eine Haltung, müssen wir heute wirklich arbeiten, wo ich immer sagen muss, ja, wir müssen heute ran.
Ich bin auch so, wir haben gestern bis um 4 Uhr mit Walle irgendwo rumgehangen und waren noch in der Bar und dann stelle ich mir den Wecker auf heute Morgen, so, weil, ne, und meine Frau bleibt dann liegen, wollen nicht noch ein bisschen kuscheln? Ich so, nein.
David war sogar überengagiert, er schrieb mir gestern noch oder vorgestern, denkst du bitte daran, dass wir eine Doppelfolge aufnehmen und jeder ein Trivia mitbringen muss? Da meinte ich, lass mal zu der Community-Folge das nicht machen. So kannte ich ihn gar nicht, ja.
Aber beim Thema Podcast bin ich doch schon, also.
Ja, aber so an Trivia nochmal dann so, denkst du, also dann zu mir zu sagen, Robert, also es ist noch nie passiert, dass David zu mir gesagt hat, Robert, denkst du bitte daran, weil ich für gewöhnlich ja immer
weil's
in der Vorbereitung...
Weil es nicht aufkommt, weil du immer derjenige bist, der Montag, und das ist, seit wir diesen Podcast machen, schreibst du Montag als erstes, das sind die Themen, du hast das Trivia.
Also
das
hat sich cool, oder?
Natürlich, aber wenn du das mal nicht machst, dann bin natürlich ich derjenige, der es macht, weil keiner wird es, dass es keiner macht, wird nicht passieren.
Stimmt, hast du auch wieder recht. So, wird es noch weiter? Du hast gesagt, du willst eine Stunde Folge machen. Es sind 59 Minuten, 45
dann, komm,
Sekunden.
Dann kriegen wir jetzt hier noch eine schöne Frage rein,
okay,
oder?
Okay, gut.
Gibt es noch eine, bei der du das Gefühl hattest?
Ich dachte, ich habe jetzt ungefähr 5 Fragen hintereinander gestellt. Du hättest noch eine, wo du sagst, das ist das große Finale. Ansonsten kann ich auch gerne nochmal zurückschauen. Es waren ja wirklich so viele Fragen.
Ich habe hier auf jeden Fall eine ganze Menge. Ach komm, hier. Liebe Heinda, lieber Robert Hofmann, was ich immer schon wissen wollte, wie steht ihr zu professionell produzierten Musikvideos? Spricht euch das an oder ist gar nicht eure Baustelle? Rammstein zum Beispiel investiert ja immer recht viele Ressourcen in hochwertige Musikvideos.
Ich habe früher MTV hoch und runter geguckt und Viva nicht so sehr. Es waren die uncoole Version von MTV, aber seitdem habe ich nie wieder Musikvideos geguckt, bis auf Sia, Elastic Heart. Habe ich, glaube ich, nie wieder Musikvideos so richtig angeguckt oder gefeiert. Also für mich ist es wirklich nicht meine Baustelle. Aber ich war ja letztens auf einem Billie Eilish-Konzert und das hat wieder was bei mir ausgelöst. Nicht nur, dass ich jetzt Backstreet Boys und Elton John-Tickets habe, aus welcher Ecke das auch immer kommt, aber ich habe angefangen, habe jetzt einen sehr tollen Plattenspieler zu Hause. Wir kaufen richtig viel Vinyl gerade. Ich schreibe die Kritiken morgens und lasse sowohl Filmmusiken als auch Alben auf Platte laufen. Und zum ersten Mal in meinem Leben, ich habe auf Spotify bestimmt 15 Jahre lang alles in 3 Playlisten geworfen, die völlig durcheinander sind. Ich sortiere gerade alles aus und um hunderte oder tausende Tracks und mache meine eigenen Listen mit eigenen Stimmungs Lagen und so. Ich habe richtig Bock, in Musik zu versinken.
Das machst du
gerade
jetzt erst?
Das mache ich jetzt erst mit 5.
Seit Anfang an, seit Spotify existiert.
Ich denke, also ich schäme mich auch ein bisschen. Also wirklich so eine innere Scham, die sagt, Robert, warum hast du dich denn davor davon selbst ausgeschlossen. Ja. Ich frage, warum gönnst du dir denn nicht, das alles geil mal so schön Sound. So darin zu versinken? Und jetzt habe ich gerade richtig
da so drin
Spaß
in der Liste? Darin. Was hörst du so?
Jetzt, du, ich habe gerade angefangen. Du kamst ja rein bei der Podcastaufnahme heute und hörtest schon, wie ich so
mein
Songs...
Mein Milkshake makes all the boys go to yeah.
Ich habe sortiert, ich habe den Listen so ganz einfache Namen gegeben und da steht in Klammern RH dahinter, damit ich weiß, dass die von mir...
Musik.
Nein, ich habe Deutsch. Ich habe Film- und Serienscores, ich habe Good Vibes, ich habe Smooth Mood. Das ist für mich so die Mitte zwischen guter Laune und emotionalen Songs, sowas, wo du gut mitviben kannst. Dann habe ich Emotional oder Emotional, Old But Gold und Feel the Beat, da wo es so echt abgeht. Das sind bis jetzt meine Listen. Ich sortiere alles ein und wenn ich was Neues brauche, packe ich das noch rein. Ansonsten habe ich auch noch so Songs, weiß ich nicht, Vanlife oder ich habe super viele Alben auch hier und gehört gerade, du erwischst mich gerade an einem Punkt, wo ich gerade anfange, alles mal richtig zu sortieren. Das macht mir richtig Spaß.
Ja,
aber Musikvideos, um mal auf das Thema zurückzukommen, nein, das ist für mich tatsächlich nicht meine Baustelle.
Ich habe noch meine Baller-Playlist heißt Partei von Party. Wir haben früher in den Chats wurde Party immer falsch geschrieben. Hey, wollen wir heute Partei machen? Und daher kommt das. Und da mache ich nur so die Songs rein, die so richtig durch die Ohren knödeln. Also so geiler Scheiß mit guten Bässen.
Du brauchst mal richtig gute Lautsprecher zu Hause.
Aber ich weiß nicht von wem, Robert.
Ich kenne da wen, ich kann dir wirklich welche
empfehlen. Kannst du mir empfehlen, ja, hast
das
du schon.
Das können wir mal machen, muss man dich anstrengen.
Ich dachte, du sagst das jetzt laut um die nächste Werbebotschaft.
Kev?
Ich habe früher super gerne so Sachen gehört wie Soundgarden zum Beispiel, Black Hole Sun ist eins meiner Lieblingsmusikvideos. Früher, Michael Jackson hat ja richtig teure Dinger gemacht. Aber ich finde, irgendwann, als MTV starb, und das immer irrelevanter wurde. Jetzt klar, jetzt...
Bei Burger King gab es das immer noch auf dem Fernseher.
Genau, aber so Musikvideos sind dann irgendwie in die Irrelevanz verschwunden. Die wurden auch immer samier. Also gerade wenn ich so in den Gangster-Rap so gucke, das ist ja wirklich einfach nur immer dasselbe.
Also bei Deutschrap ja sowieso.
Also ich finde das super, dass Kollege einfach mit einfach, was ist er jetzt, 45, immer noch dieselben Videos wie mit 25 macht. Ich bin der Dicke, ich stehe hier mit meiner Muskel. Und dann hat er irgendeinen Anzug an, dann hat er eine... lädt er seine Gun durch, irgendeine Bitch wird durchs Bild gejagt. Uff, ne, aber...
das war jetzt nur der Sprech von David aus dem Genre, nicht seine Meinung über Frauen. Nee. Man muss es dazu sagen, bitte.
Aber so die Zeiten, wo Björk richtig krasse Musikvideos mit den ganz Großen gemacht hat, die sind irgendwie vorbei. Und jetzt sieht man zwar, wenn man auf die YouTube-Trends geht, sieht man dann halt Loredana X, wie auch immer sie alle heißen, featuring Shirin David, haben einen neuen Song.
Keine Ahnung, ey. Da bin ich raus.
Ja, und so sind Musikvideos.
So, das ist unsere Haltung zu Musikvideos.
Ja.
Damit sind wir am Ende dieser Community-Folge. Es war Community.
Ich fahre jetzt in den Urlaub nächste Woche, das heißt...
nee, du bist schon im Urlaub.
Ja, die Leute sind nicht dumm.
Ach so, was sind
ich
die?
Ich bin noch nicht im Urlaub, Leute, ich fahre jetzt erst nächste Woche.
Du setzt dich doch immer hier hin und sagst auch wieder eine Folge
für die dummen Leute. Was ist denn, wenn ich sterbe im Urlaub? Was wollen wir den Leuten dann erzählen? Dann fliegt die ganze Nummer auf.
Okay, hast du letzte Worte, die du noch sagen willst?
Ich liebe dich, Robert.
Meinst du es nicht ernst?
Doch.
Doch? Dein Gesicht sagt anders.
Nein.
Ich wünsche dir einen wundervollen Urlaub, David.
Dankeschön.
Genieß es. Komm gesund wieder.
Ich versuch's.
Verbrutzel nicht.
Es wird sowieso die ganze Zeit gegamed. Wir
Sonnenschutzfaktor 50. Ihr fahrt nach Griechenland, um dann
Alter,
zu zocken?
Das ist richtig dumm. Ich hasse es auch.
Ihr habt zu viel Geld.
Naja, es ist schon geil, weil wo wir auf Malle waren vor ein paar Jahren, das war dann auch irgendwie, die Hälfte war saufen, eigentlich mehr. Der Rest war zocken und dann
so,
haben
Max,
wir im Pool
viel Spaß
gelegen.
Beim Spielen. Ich darf ja anscheinend nicht dabei sein. Ich weiß, du hörst das hier. Schwafel 5. Schwafel als Wort, 5 als Zahl. Tschüss.